grüße ich Sie und beginne wie jede Vorlesung damit zusammenzufassen, dass wir in dieser Vorlesung lineare inverse Probleme lösen möchten. Also lösen Probleme in der Form ax gleich y, haben dafür eine Menge Beispiele kennengelernt, wo solche Probleme auftreten. Heute in der Übung betrachten wir zum Beispiel numerische Differenziation, dass das ax ist eine Funktion, das y ist das Integral von der Funktion, a ist ein Integraloperator, der die Stammfunktion nimmt, und das Ganze zu invertieren würde gerade dementsprechend die Funktion abzuleiten. Ist ein schlecht gestelltes inverses Problem, haben wir schon analytisch gesehen, durch solche schnell oszillierenden Sinus- oder Cosinus-Terme. Da kann es durchaus sein, dass die Funktion selber beschränkt bleibt, aber die Ableitungen sehr, sehr groß werden. Also ableiten ist eine unbeschränkte lineare Operation. Das inverse dazu, das eigentliche, das direkte Problem integrieren, ist ein wohlgestelltes Problem. Wie lösen wir das dann? Nun, wir haben die Moore-Penrose-Inverse, und wenn wir die aber anwenden auf gestörte Daten y-delta, die zwar gegen y konvergieren, aber noch so einen gewissen Fehler haben, y-delta minus y kleiner gleich delta, dann ist es eben im Allgemeinen nicht so, dass a plus y delta, die Moore-Penrose-Inverse, konvergiert dann im Allgemeinen nicht gegen a plus y. Das heißt, mit a plus y delta, das haben wir in den numerischen Beispielen, sehen wir auch heute nochmal sehr deutlich gesehen, wenn wir einfach naiv auf leicht verrauschte Daten so eine unbeschränkte Inverse anwenden und die exakte unbeschränkte Inverse nehmen, dann kommt da völliger Quatsch bei raus. Was machen wir also? Wir nehmen uns eine Regularisierung stattdessen. Das heißt, wir nehmen uns r alpha y delta, wobei das r alpha ein beschränkter, also stetiger linearer Operator sein soll, der für alpha gegen 0 das a plus annähert. Und das hatten wir so definiert, dass r alpha von einem y, was im Definitionsbereich von a plus liegt, soll r alpha von dem y gegen a plus y konvergieren. Das heißt, wir konvergieren punktweise gegen das a plus für alpha gegen 0, sind aber selber stetige, also beschränkte lineare Operatoren. Und wir haben gemerkt, den Preis, den wir dafür zahlen, der ist immer, dass die R-Alphas auch immer unbeschränkter werden müssen. Also wir haben beschränkte Approximationen an etwas Unbeschränktes, und für Alpha gegen 0 wird entsprechend diese Schranke, die wird immer größer werden. Die Norm von R-Alpha, die wird gegen unendlich gehen für Alpha gegen 0, und im Limes-Alpha gleich 0 ist es dann das A plus mit, ja, anschaulich gesprochen Norm unendlich, also einer unendlichen Fehlerverstärkung. Und das Schöne ist, dass dieses Ding, das kann tatsächlich gegen A plus Y konvergieren. Und alles, was wir dafür machen müssen, ist, das Alpha vernünftig an das Delta anzupassen. Und der Hintergrund war eine ganz einfache Dreiecksungleichung. Wenn wir das hier abschätzen, dann ist das ja kleiner gleich die Norm von R Alpha Y Delta minus Y, also R Alpha Y eingeschoben mit Dreiecksungleichung plus R Alpha Y minus A plus Y. Und dann wissen wir, der hintere Term hier, der geht gegen 0, wenn wir Alpha gegen 0 treiben. Das hatten wir in die Definition von Regularisierung reingesteckt. R Alpha Y soll gegen A plus Y konvergieren. Der Term hier vorne ist kleiner gleich Norm R Alpha mal Norm Y Delta minus Y. Das heißt, hier haben wir einen Term Norm R Alpha, der gegen unendlich geht für Alpha gegen 0, mal multipliziert mit dem Fehler Delta, den wir haben. Also wir haben hier den Fehler Delta in unseren Daten, der fortgepflanzt wird, der verstärkt wird um Norm R Alpha. Und wenn wir jetzt das Alpha so langsam gegen 0 treiben, dass die Norm von R Alpha langsamer gegen unendlich geht, als unser Fehler Delta gegen 0 geht, dann können wir damit dafür sorgen, dass dieser Ausdruck hier auch immer noch gegen 0 geht. Das heißt, alles, was wir brauchen, damit diese Geschichte hier konvergiert, ist, wir müssen das Alpha gegen 0 gehen lassen, aber so langsam, dass die Norm von R Alpha mal Delta immer noch gegen 0 geht. Und wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, die Norm von R Alpha, das ist tatsächlich bei der Tychonoff-Regularisierung, ist das so, dass die gleich 1 durch Wurzel Alpha wäre, dann würde also Alpha gleich Delta zum Beispiel funktionieren. Wenn hier vorne 1 durch Wurzel Alpha rauskommt, hätten Sie Delta durch Wurzel Alpha, und dann ist entsprechend mit Alpha gleich Delta, hätten Sie Delta durch Wurzel Delta, gibt Wurzel Delta, das konvergiert noch gegen 0. Also letztlich geht es darum, wie schnell dieses Alpha gegen 0 geht. Sie könnten es sogar an der Stelle schon numerisch machen. Also typischerweise probiert man analytisch die Norm von R Alpha auszurechnen, aber Sie könnten es sogar numerisch machen, indem Sie R Alpha zu einem festgelegten Alpha rechnen, Sie die Norm davon aus, und dann gucken Sie, dass Sie die Norm, dass Sie das Alpha nur so klein machen, dass die Norm von dem, was hier rauskommt, zum Beispiel nicht größer wird als 1 durch Wurzel Delta. Und dann hätten Sie sichergestellt, dass der vordere Term hier auch gegen 0 geht. Also falls das hier gegen 0 geht und das hier gegen 0 geht, dann geht das insgesamt gegen 0. Um das jetzt in der Praxis anzuwenden, wäre also wichtig zu wissen, wie groß ist die Norm von R-Alpha. Und da hatten wir schon mal was drüber abgeschätzt, über die Norm von R Alpha. Satz 3,3 war das. Ich möchte Ihnen aber noch eine Verschärfung zeigen, denn natürlich möchten wir hierfür, also um das hier anzuwenden, möchten wir eine möglichst scharfe Schranke haben für die Norm von R Alpha. Und das machen wir zumindest für regularisierende Filter. Also wenn unser R Alpha Y, wenn das so etwas ist, was erzeugt wurde durch einen Filter, also das heißt, wenn unser R Alpha Y gleich ist irgendeine Filterfunktion F Alpha von A Stern A mal A Stern. Das heißt also in Singulärwertzerlegung geschrieben, wenn das R Alpha so aussieht, dass es in der Singulärwertzerlegung nicht das macht, was die Mohr-Penrose-Inverse macht. Die Mohr-Penrose-Inverse würde ja einen Y, was da reingeht, projizieren auf die UNs aus der Singulärwertzerlegung und das wären entsprechend die Anteile in Richtung der VNs und dann würde ich hier vorne noch mal 1 durch Sigma N schreiben, also 1 durch Sigma N hier vorne, das wäre die Mohr-Penrose-Inverse in der Singulärwertzerlegung und mit dem regularisierenden Filter haben wir diese Sache gerade so gefiltert, dass es nicht gegen unendlich geht und die Konvention war, das so zu schreiben, dass man F Alpha von Sigma N Quadrat nimmt mal Sigma n und wenn f Alpha dann im Wesentlichen eine Funktion war, die gegen 1 durch das Argument konvergiert, dann konvergiert diese Sache hier für Alpha gegen 0 gegen 1 durch Sigma n und das Ding entsprechend gegen die Mohr-Penrose-Inverse. Aber das f Alpha war außerdem als beschränkte Funktion vorausgesetzt für alle Alpha. Das heißt, was hier steht, bleibt beschränkt und geht eben nicht gegen unendlich. Zum Beispiel, indem wir sagen, wir nehmen 1 durch Sigma n, solange das Sigma n größer ist als irgendeine Konstante, dann, und danach setzen wir die Sache einfach auf 0. Damit haben wir verhindert, dass es gegen unendlich geht. Oder bei der Tichonoff-Regularisierung, dass wir sowas nehmen wie Sigma n geteilt durch Sigma n Quadrat plus Alpha. Konvergiert auch gegen 1 durch Sigma n für Alpha gegen 0, bleibt aber beschränkt. Ja, wenn wir so einen haben, also wenn wir so ein R-Alpha haben, dann kann man die Norm von R-Alpha auch sehr schön angeben. Satz 3,18. Wenn wir einen regularisierenden Filter haben, F Alpha, dann ist für die zugehörige Regularisierung, wir hatten gezeigt, so ein regularisierender Filter erzeugt uns hier oben immer einen Regularisierungsoperator und die Norm von diesem Regularisierungsoperator, die kann man dann abschätzen durch eine Konstante mal das Supremum über die Wurzel aus der Filterfunktion, das, was da schlimmstenfalls rauskommt, wenn wir alle Singulärwerte zum Quadrat einsetzen, n in n. Und die Singulärwerte, da wissen wir ja, die sind alle positiv, also die sind alle größer als 0 und der größte ist gerade das Sigma 1 und Sigma 1 zum Quadrat ist gerade so groß, also Sigma 1 ist gerade so groß wie die Norm von dem Operator. Das heißt, die Geschichte hier ist gerade kleiner gleich c mal das Supremum Wurzelbetrag f Alpha von Lambda, wobei das Lambda liegt zwischen 0 und der Norm des betrachteten Operators zum Quadrat. Und ich habe im Skript immer k für kompakten Operator geschrieben statt a und da es noch nicht so oft an der Tafel steht, würde ich das hier auch gerade auf k wechseln, dann stimmt das beim Skript überein, wenn Sie parallel im Skript mitlesen. Nehmen wir unseren Operator von Anfang an k. Das ist ein kompakter Operator, für die haben wir gezeigt, dass k plus nicht stetig ist. Und entsprechend müssen wir hier die Zahlen zwischen 0 und Norm k zum Quadrat. Das ist das, was hier auftauchen könnte. Und das C, was da drin steht, auch das lässt sich noch genauer abschätzen. Das C ist gerade das Supremum über die Wurzel Lambda mal Betrag F Alpha von Lambda und das Supremum genommen über alle Alpha größer als 0 und alle Lambdas ja in dem Bereich, den wir oben schon hatten, also zwischen 0 und Norm k². Und wenn Sie zurückblättern, zur Definition vom regularisierenden Filter. Dann hatten wir regularisierenden Filter ja gerade so definiert, dass das F-Alpha von Lambda, das muss erstmal gegen 1 durch Lambda gehen für Alpha gegen 0, damit das Ding die Mohr-Penrose-Inverse annähert. Außerdem hatten wir in die Definition reingepackt, dass diese F-Alphas beschränkte Funktionen sein müssen. Das heißt, für jedes einzelne Alpha, für jedes feste Alpha größer 0, ist das F-Alpha eine beschränkte Funktion. Das war wichtig, damit hier oben in der Summe das eben nicht gegen unendlich geht, im Gegensatz dazu, wenn da 1 durch Sigma n stehen würde. Und dieses Wörtchen regularisierend, was dann noch mit dazu kam, was wir dann letztlich brauchten, um wirklich zu beweisen, dass uns diese Geschichte, also dass diese Geschichte dann gegen k plus y konvergiert. Da haben wir dann zwei Grenzübergänge, einmal das Alpha gegen 0 und einmal diese unendliche Summe. Da brauchten wir noch eine Zusatzbedingung, damit das funktioniert. Und diese Zusatzbedingung, die war gerade, dass dieses Supremum hier kleiner ist als unendlich, dass also Lambda mal Betrag f Alpha von Lambda, dass das gleichmäßig beschränkt ist in Alpha. Also ansonsten kann das Supremum ohne das mal Lambda geht für Alpha gegen 0 durchaus gegen unendlich, weil die Dinger werden ja, die nähern 1 durch Lambda an, das heißt, die werden immer unbeschränkter, aber sie werden eben nicht schneller unbeschränkter als 1 durch Lambda unbeschränkt wird. Also mal Lambda reicht, um die Dinger wieder beschränkt zu machen. Das wäre Quatsch, wenn die Dinger 1 durch Lambda Quadrat annähern würden. Die müssen nur 1 durch Lambda annähern. Also dieses Supremum hier, das ist tatsächlich eine beschränkte Funktion nach der Definition von dem regularisierenden Filter. Und wenn wir das haben, dann könnten wir die Norm von R-Alpha also direkt ausrechnen. Wir wissen, wie das F-Alpha aussieht für die abgeschnittene Singulärwertzerlegung. Wir wissen, wie das F-Alpha aussieht für die Tichonoff-Regularisierung. Das heißt, auf die Art und Weise können wir die Norm von R-Alpha ausrechnen, wie viel Fehlerverstärkung uns die Regularisierung macht. Und dann wissen wir, wie wir das an das Delta anpassen müssen, damit die Sache immer noch gegen Null konvergiert. Also was hier rauskommt, wird dann irgendeine Funktion von Alpha sein, zum Beispiel 1 durch Wurzel Alpha wird rauskommen bei Tichonoff und dann wissen wir, hier steht Delta geteilt durch Wurzel Alpha und dann ist alles, was wir machen müssen, das Alpha so gegen 0 gehen zu lassen, dass es gegen 0 geht, aber für Delta gegen 0, aber eben Delta durch Wurzel Alpha auch noch gegen 0 geht, zum Beispiel Alpha gleich Delta wird dann für Konvergenz sorgen. Und das war das, was wir numerisch ja bei der Bildverbesserung auch schon ausprobiert hatten. Da hatten wir einfach mal Alpha gleich Delta gesetzt und es kam was Vernünftiges bei raus. Ja, beweisen wir diese technische Abschätzung noch. Es geht um die Norm von R-Alpha. Das kriegt man am einfachsten abgeschätzt, wenn man sich anguckt, die Norm von R-Alpha y zum Quadrat. Und dann hat man verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Ich möchte gerne die Satz 3.3 noch anwenden. Da hatten wir eine Abschätzung von Norm k mal R-Alpha. Dafür bringe ich das R-Alpha y, also ein naiver Ansatz, den man gehen könnte, wäre, ich nehme jetzt hier oben diese Summendarstellung. Das ist ja eine Orthonormalbasis, das heißt, die Norm von dem Ding zum Quadrat ist die Summe, alles, was da vor dem Vn steht, quadriert aufsummiert. Das könnte man mal machen. Damit würde man im Endeffekt einen Teil von Satz 3.3, von der Abschätzung, die man da gemacht hat, nochmal machen müssen. Um Satz 3.3 mit anwenden zu können, schreibe ich mir die Norm hier als Skalarprodukt. Das ist gleich R-Alpha y mal, dann schreibt mir nur das zweite R-Alpha y als diese Summe aus, n gleich 1 bis unendlich, F-Alpha Sigma n Quadrat mal Sigma n un, y Vn. Ja, das Skalarprodukt ist eine stetige Abbildung. Das Skalarprodukt mit etwas nehmen ist stetig. Damit ist ja die Norm und damit die Stetigkeit definiert worden. Die Summe hier ist konvergent. Das heißt, ich kann das Ganze reinziehen in die unendliche Summe. Das sind alle Skalare, die kann ich rausziehen. Bleibt also stehen die unendliche Summe n gleich 1 bis unendlich f Alpha Sigma n Quadrat Sigma n UNY und dann habe ich hier das VN und hier vorne das R-Alpha Y. Und wenn Sie zu Satz 3.3 zurückblättern, dann hatten wir in Satz 3.3 ja schon eine Abschätzung von Norm R-Alpha, die auch nicht schlecht ist, aber in der steckt diese Norm von K-Stern noch mit drin. Das wäre ein bisschen, also dann würde die Parameterwahlstrategie davon abhängen, wie groß die Norm von unserem Operator ist. Das wollte ich ein bisschen verschärfen wollen. Wir hatten aber auch eine Abschätzung von der Norm von K mal R-Alpha in Satz 3.3 drin. Und die Norm von K mal R-Alpha kann ich hier ausnutzen, denn das Vn, was hier steht, das weiß ich ja, das kann ich immer umschreiben in k mal un geteilt durch Sigma n, also ich weiß, oder andersrum, das Sigma n, was hier steht, ich schreibe Ihnen das hier vielleicht mit rein, das Sigma n, was hier steht, das kann ich auch hier mit reinschreiben. Dann habe ich hier Sigma n vn stehen und Sigma n vn, das war ja gerade k mal un, genau, k Stern mal un, also die Singulärvektoren, die waren ja gerade so, dass k vn war Sigma n un und k Stern hat dann entsprechend aus un wieder Sigma n vn gemacht. Das heißt, hier steht k Stern un. Und damit ist das, was hier steht, das gleiche wie kr Alpha y vn. Jetzt haben Sie un, da haben Sie recht, ja. Ich habe hier k Stern un, genau, dann habe ich hier un. Muss auch so sein, dass R Alpha macht aus dem Y was, was in X lebt, das K macht aus dem X etwas, was in Y lebt. Entsprechend ist das hier das Groß-Y-Skalarprodukt und mit Vn auf der rechten Seite wird gar nicht passen. Ja, nee, Sie haben recht, Dankeschön. Ja, und das, was jetzt hier stehen bleibt, wäre also, das können wir dann abschätzen. Also was wir hier haben, ist die Summe, dann hier die Geschichte un, y und hier Kr Alpha y, un. Und das können wir entsprechend rausnehmen und sagen, was hier steht, ist betragsmäßig, genau, dann nehmen wir, also das Ganze ist sowieso positiv, also ein kleiner gleich dieser Geschichte betragsmäßig aufsummiert. Und dann ziehe ich aus der Summe von einem F-Alpha einfach das raus, was schlimmstenfalls auftritt. Also ich bin dann kleiner gleich dem Supremum, was Betrag f Alpha Sigma n Quadrat schlimmstenfalls ist über alle Singulärwerte n in n und damit das, was es schlimmstenfalls ist, wenn ich hier Werte zwischen 0 und k um k Quadrat einsetze, dann bleibt hier noch stehen die Summe über diese Geschichte mal diese Geschichte, jeweils mit Beträgen drumherum. Da kann ich noch rausziehen, wenn ich dir die Beträge drumherum habe, kann ich an der Stelle hier noch Cauchy-Schwarz anwenden und habe hier die Norm von kr Alpha y, dann haben wir hier die Norm von kr Alpha y, die ziehe ich auseinander in Norm kr Alpha mal die Norm y und dann haben wir hier also stehen die Norm von kr Alpha, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob das hier klappt, ich schreibe Ihnen das doch mal aus, damit wir die Sache sauber gemacht haben, also bis hierhin hätten wir dann nämlich die Summe n gleich 1 bis unendlich un, y und hier das mit Cauchy-Schwarz auseinandergezogen, gäbe die Norm von y mal die Norm von un und die ist 1. Und an der Stelle muss ich ein bisschen aufpassen, denn wenn ich das hier einfach auf die Art und Weise mache, wenn ich das hier vorne, ich wollte das hier vorne auch mit Cauchy-Schwarz auseinanderziehen, dann ist die unendliche Summe nicht mehr weg. Wenn ich das hier noch auseinanderziehe, habe ich hier Norm un mal Norm y, habe ich also Norm un Quadrat fällt weg, Norm y zum Quadrat, kann ich wieder nach vorne ziehen, aber ich habe diese unendliche Summe über Einsen da noch mitstehen. Das heißt, an der Stelle muss ich vorsichtiger argumentieren. Wir haben hier das Supremum mit dem f Alpha mal n, das passt. Y, das kr Alpha y, un. Und Sie sehen mich an der Stelle stocken, wie ich das. Also, ich möchte jetzt gerne die Norm von kr Alpha rausziehen und ich möchte gerne darauf hinaus, dass es kleiner gleich ist, der Norm von kr Alpha mal der Norm von y. Das heißt, ich möchte an der Stelle probieren, die Norm von kr Alpha rauszuziehen, und aber dass das un, y stehen bleibt, weil un, y zum Quadrat aufsummiert wäre kleiner gleich der Norm von y zum Quadrat. Also an der Stelle, wenn ich hier einen Norm un, y zum Quadrat hätte, dann wäre alles gut, dann wäre also diese Sache hier mit dem Quadrat wäre kleiner gleich 1. Aber dafür muss ich die Norm von kr Alpha y mit rausbekommen. Ich setze Ihnen mal an, wenn ich das hintere mir als Summe ausschreibe und gucke, ob ich spontan hinbekomme. Ansonsten würde ich Sie da vertrösten und Ihnen das nachliefern. Also das Supremum nehmen wir trotzdem raus. Dann haben wir hier stehen die Summe n gleich 1 bis unendlich. Von, nee, wir machen das an der Stelle hier. Also das Kr Alpha Y, UN, da setzen wir an, dass wir das Y ja auch schreiben können als Kr Alpha und dann das Y zerlegt in die UN-Anteile, also Y Komma UK, UL mal UL, L gleich 1 bis unendlich und das Ganze mal UN. Jetzt lasse ich das, dann hätte ich hier die Summe L gleich 1 bis unendlich Y UL. Und das Kr Alpha mal UL UN. Dann wäre ich also auf die Art und Weise, wäre das, was hier steht, wäre kleiner gleich Norm Kr Alpha UL mal Norm UN, ist kleiner gleich Norm Kr R Alpha mal Norm UL mal Norm UN. Das ist jeweils gleich 1. Und ich habe hier vorne nur noch die Summe mit dem Y, UL stehen. Also auf die Art und Weise bin ich das Kr Alpha tatsächlich losgeworden und habe immer noch die Y, ULs da stehen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass uns diese Doppelsumme nicht noch irgendwo Ärger macht. Also wir wären jetzt insgesamt gleich die Norm von R Alpha Y zum Quadrat ist gleich die Summe n gleich 1 bis unendlich f Alpha Sigma n zum Quadrat un, y mal die Norm kr Alpha mal die Summe l gleich 1 bis unendlich y, ul. Und an der Stelle komme ich nicht weiter, weil die beiden Summen so laufen. Also ich fürchte, ich hatte den Beweis noch verkürzt gehabt, weil ich dachte, ich kann Satz 3,3 auf eine schöne Art und Weise anwenden. Aber ich fürchte, an der Stelle hinkt das Argument tatsächlich. Das heißt, der Versuch, hier einfach diese Norm von Kr Alpha aus Satz 3,3 mit abzuschätzen, der klappt an der Stelle tatsächlich nicht. Das heißt, wir müssen doch ansetzen mit der Norm R Alpha Y und dieser Summe zum Quadrat. Ich würde Sie für den Moment bitten, mir das Ergebnis einfach zu glauben. Ich würde in den 10 Minuten in der Pause gucken, ob ich spontan hinkriege und es Ihnen ansonsten in der nächsten Woche nachliefern. Und an der Stelle sind wir sonst wirklich nicht sauber. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass es gilt, weil ich hatte den langen Beweis vorher und habe ihn danach verkürzt. Und ich fürchte, bei dem Verkürzen habe ich mir gedacht, ach super, ich kriege es auch in 2 Zeilen hin. Und das sind genau die Stellen, wo diese Fehler auftauchen. Also an der Stelle gebe ich Ihnen ein, wird nachgeliefert. Das sind immer die Momente, wo ich dann hoffen würde, es würde keine Kamera mitlaufen. Aber auch das gehört dazu. Ja, also wenn wir das Ganze für einen Moment glauben, dass das gilt und wenn ich es schaffe und wenn Sie mir glauben, dass ich schaffen werde, Ihnen das nachzuliefern, dass wir das tatsächlich bewiesen bekommen, dass also tatsächlich wir diese Abschätzung hier haben für die Norm von R Alpha, dann können wir mit dieser Abschätzung, also wenn wir die glauben, dann können wir mit dieser Abschätzung für Tichonow und abgeschnittene Singulärwertzerlegung die Norm von R Alpha ausrechnen und können damit sagen, wie schnell diese Geschichte hier gegen 0 geht. Das heißt, wie schnell wir das Alpha gegen 0 gehen lassen dürfen. Beispiel 3,19. Teil A, wir haben die abgeschnittene Singulärwertzerlegung. Da war f Alpha von Lambda gleich 1 durch Lambda, wenn das Lambda größer gleich Alpha war. Und ab Alpha war es abgeschnitten. Das heißt, für Lambda kleiner Alpha setzen wir die Sache einfach auf gleich 0, was also dazu führt, wenn Sie da oben in die Summe reingucken, sobald das Sigma n Quadrat, sobald das größer gleich Alpha ist, nehmen wir da das, was auch in der Mopenrose-Inverse stehen würde. Also wir nehmen 1 durch Singulärwerte und so weiter aufsummiert, aber nur solange die Sigma n Quadrats größer sind als Alpha, das heißt nur so lange, wie Sigma n größer gleich Wurzel Alpha ist. Das heißt, alle Singulärwerte, die kleiner sind als Wurzel Alpha, da lassen wir die zugehörigen Terme einfach komplett weg. Dann wissen wir die Norm von R Alpha. Ist nach dem, was wir gerade behauptet, noch nicht bewiesen haben, Satz 3.18, wäre also R Alpha kleiner gleich eine Konstante. Dass es ein regularisierender Filter ist, hatten wir schon nachgerechnet gehabt. Also wir hatten schon abgeschätzt gehabt, dass dieses Supremum hier tatsächlich kleiner ist als unendlich. Also wissen wir jetzt, das Ding ist kleiner gleich einer Konstante und dann mal dem Supremum, was f Alpha von Lambda höchstens ist, für Lambda bis hin zu Norm k Quadrat. Naja, und das Supremum von diesem 1 durch Lambda, was hier steht, das Größte, was hier vorkommen kann, ist, wenn das Lambda den kleinsten Wert hat und der kleinste Wert, wo das nicht 0 ist, ist gerade Alpha. Das heißt, was hier vorkommt, ist schlimmstenfalls 1 durch Alpha. Und dann haben wir an der Stelle hier noch die Wurzel da draus. Also das Supremum von der Wurzel ist dann entsprechend die Wurzel aus 1 durch Lambda oder 1 durch Wurzel Alpha. Und das ist genau das, was wir vorhin schon immer als Beispiele benutzt haben. Also wenn wir wollen, dass Norm R Alpha Delta gegen 0 geht, dann müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass Delta geteilt durch Wurzel Alpha gegen 0 geht. Also das bedeutet, jede Parameterwahlstrategie Alpha von Delta, die die folgenden beiden Eigenschaften erfüllt. Alpha muss in Abhängigkeit vom Datenfehler so gewählt sein, dass es gegen 0 konvergiert. Und es muss aber so langsam gegen 0 konvergieren, dass diese Geschichte hier mal Delta auch noch gegen 0 konvergiert. Und ob das gegen 0 konvergiert oder nicht, es kann uns egal sein, da kann uns die Konstante egal sein. Also Delta geteilt durch Wurzel Alpha muss auch gegen 0 konvergieren. Also wir müssen gegen 0 konvergieren, aber Wurzel Alpha muss langsamer gegen 0 konvergieren, als Delta gegen 0 geht. Und wenn beides erfüllt ist, dann haben wir tatsächlich eine konvergente Parameterwahlstrategie, ein konvergentes Regularisierungsverfahren. Also jede Parameterwahlstrategie, die diese beiden Dinge hier erfüllt, erzeugt ein Regularisierungsverfahren. Und Regularisierungsverfahren heißt ja gerade R Alpha mit dieser Wahl Alpha von Delta gewählt von Y Delta. Das konvergiert gegen K plus Y. Und das ist ja genau das, was wir von Anfang an wollten in der Vorlesung. Wir wollten dieses K plus Y bekommen aus dem Y Delta. Einfach K plus Y Delta zu nehmen, funktionierte nicht, weil K plus Y Delta nicht gegen K plus Y konvergiert. Nehmen wir die abgeschnittene Singulärwertzerlegung, dann konvergiert es tatsächlich gegen K plus Y. Alles, was wir machen müssen, ist bei der abgeschnittenen Singulärwertzerlegung nur die Singulärwerte zu nehmen, die größer gleich 1 durch Wurzel, größer gleich Wurzel Alpha sind und größer gleich Wurzel Alpha muss dabei so gewählt sein, dass das Alpha so gewählt ist, dass diese Geschichte hier gilt. Immer mit rein, zum Beispiel Alpha Doppelpunkt gleich Delta, das erfüllt das offensichtlich. Delta durch Wurzel Delta geht gegen 0, Delta geht gegen 0 für Delta gegen 0. Also das heißt, alles, was wir machen müssen, ist, wir nehmen nur die Singulärwerte, die größer gleich Wurzel Delta sind und lassen alle anderen weg und dann konvergieren wir tatsächlich gegen die wahre Lösung, obwohl es die exakte Mopenrose-Inverse nicht tut. Das heißt, auf diese relativ einfache Art und Weise kriegen wir tatsächlich ein konvergentes Regularisierungsverfahren hin. Also das, was hier steht, schreiben wir das nochmal aus. Was heißt das also in der Praxis? Wir machen die Singulärwertzerlegung. Sigma k hoch minus 1 uky Delta vk, k gleich 1 bis unendlich. So wäre das, was ich hier hingeschrieben habe, k plus y. Und wenn wir nicht den k plus y Delta und wenn wir nicht das Ding nehmen, sondern wir nehmen hier nur diejenigen k's, sodass Sigma k größer gleich ist Wurzel Delta, dann funktioniert die Geschichte. Also hier mit Alpha von Delta gleich Delta. Und tatsächlich haben wir noch ein bisschen mehr Spielraum. Also wir müssten nicht Alpha von Delta gleich Delta nehmen. Sie könnten an der Stelle hier alles nehmen bis hin zur Potenz Delta Quadrat. Also bis zu Delta hoch 2 minus Epsilon wird diese Geschichte noch funktionieren. Sobald Sie mehr nehmen, also sobald Sie Delta Quadrat haben, geht Delta durch Delta ist gleich 1, konvergiert jetzt nicht mehr gegen 0. Also Sie könnten tatsächlich bis hochgehen zu Alpha gleich fast Delta Quadrat, also Delta hoch 2 minus Epsilon wird noch gehen. Und umgekehrt könnten Sie natürlich auch einfach weniger nehmen, also Sie könnten auch runtergehen bis fast Delta hoch 0. Delta hoch 0 wäre gleich 1, dann würde Alpha nicht mehr gegen 0 gehen, wenn Sie Alpha gleich Delta hoch 0 einfach auf gleich 1 setzen. Aber alles zwischen Delta hoch 0 und Delta Quadrat oder Alpha gleich Delta hoch irgendein klein s mit 0 kleiner s kleiner 2. Das wird auch alles funktionieren. Und tatsächlich, das werden wir hier in dieser zweistündigen Vorlesung nicht mehr schaffen, wir nähern uns ja schon langsam dem Semesterende, kann man sich natürlich noch überlegen, was nimmt man denn jetzt in diesem ganzen Spannbreite von Werten, die möglich wären. Also man kann irgendwie das Naheliegendste nehmen, einfach Alpha gleich Delta, das funktioniert, dann hat man Konvergenz, dann ist sich sicher, wenn ich immer genauer messe, konvergiere ich gegen das Richtige. Und wie das so oft ist in der Numerik, wenn man es erstmal geschafft hat, dass man überhaupt konvergiert, dann kann man sich fragen, wie konvergiere ich denn besonders schnell? Also gibt es den Grund, dass s vielleicht noch ein bisschen mehr größer als 1 zu wählen, kleiner als 1 zu wählen. Und tatsächlich kann man sich überlegen, je nachdem, wie die wahre Lösung aussieht, wie viel Glattheit die wahre Lösung hat, können wir noch in diesem Bereich hier noch ein anderes Delta-Potenz nehmen, um dann besonders schnell, ordnungsoptimal nennt man das bei Regularisierungsverfahren, besonders schnell gegen die Lösung zu konvergieren. Das machen wir hier in dieser Vorlesung nicht mehr, sondern begnügen uns einfach damit, wir haben es geschafft, an der Stelle tatsächlich Konvergenz zu bekommen und im Zweifelsfall einfach mit Alpha von Delta gleich Delta. Ja, Teil B, die Tichonoff-Regularisierung. Auch da kennen wir ja die Filterfunktion, also auch bei der Tichonoff-Regularisierung müssten wir jetzt vorhersagen können, wie wählen wir denn unser Alpha in Abhängigkeit vom Delta. Bei der Tichonoff-Regularisierung war diese Funktion f Alpha von Lambda, die war einfach gleich 1 durch Lambda plus Alpha. Also anschaulich gesprochen, wir machen aus dieser Funktion 1 durch Alpha, machen wir eine beschränkte Funktion, indem wir das Ding einfach um Alpha nach links verschoben haben. Und beachten Sie, dass ich hier mit Filterfunktionen arbeite, ist schön für die Theorie, weil Tichonoff als gefiltertes Regularisierungsverfahren, dann kann man einfach die Theorie nehmen, die für alle gefilterten Regularisierungsverfahren gilt. Aber wenn Sie es implementieren, müssen Sie die Singulärwertzerlegung mit Tichonoff gar nicht ausrechnen. Sie nehmen einfach K Stern K plus Alpha Identität hoch minus 1 mal K Stern und dann haben Sie Tichonoff implementiert. Also zum Implementieren in der Praxis brauchen Sie die Filterfunktion nicht, aber es ist äquivalent, das heißt, wir können die Beweise wunderbar über diese Filterfunktion führen. Insbesondere können wir jetzt auch ausrechnen, Satz 3.18, wie groß ist die Norm von R-Alpha. Und auch das können wir im Kopf ausrechnen, dass es ein regularisierender Filter ist. Das hatten wir schon mal nachgerechnet für die Tichonoff-Regularisierung. Also diese Konstante C, die ist tatsächlich kleiner als unendlich, die gibt es. Das heißt, die Norm von R-Alpha ist kleiner gleich C mal das Supremum von der Wurzel von dieser Filterfunktion. Also wir sind kleiner gleich C mal das Supremum von dieser Funktion hier. Das Supremum von dieser Funktion über alle Lambdas genommen ist, diese Funktion ist ganz furchtbar, also über alle positiven Lambdas genommen, das Supremum ist ganz furchtbar groß, wenn das Lambda klein wird, also wenn das Lambda, umso mehr sich das der Null annähert, umso größer wird die Geschichte und am größten wäre es eben für Lambda gleich Null am Supremum, nämlich da wäre es gerade gleich 1 durch Alpha. Also mit Wurzel dabei sind wir auch hier, Norm R Alpha ist kleiner gleich C mal 1 durch Wurzel Alpha. Das heißt, hier kommt genau dieselbe Abschätzung raus im Vergleich zu Alpha. Und alles, was wir da gesagt haben, gilt auch für die Tichonoff-Regularisierung. Also das heißt, jede Parameterwahlstrategie mit Alpha von Delta geht gegen 0 und Delta durch Wurzel Alpha geht gegen 0 für Delta gegen 0. erzeugt ein Regularisierungsverfahren, also zum Beispiel gilt mit Alpha gleich Delta, schreiben wir es wieder ausführlich, Alpha in Abhängigkeit von Delta wählen wir so, dass es einfach gleich Delta ist, dann wäre also unser Regularisierungsverfahren mit dieser Parameterwahlstrategie würde konvergieren gegen K plus Y. Das heißt, die einfachste Art und Weise, wie wir dem Ingenieur seine Probleme lösen, wenn der so ein Problem hat mit Schlechtgestelltheit und er nimmt irgendwo K plus oder die wahre Inverse auf seine gestörten Daten, dann ist die einfachste Möglichkeit, wie Sie ihm das zumindest schon mal konvergent lösen können, ist zu sagen, nimm nicht K hoch minus 1 oder K plus auf deine gestörten Daten, weil K plus Y Delta konvergiert nicht dagegen, sondern anstatt K plus zu nehmen oder K hoch minus 1 zu nehmen, nehmen wir K Stern und K Stern K plus Alpha Einheitsmatrix hoch minus 1 und das Alpha setzen wir einfach auf den Datenfehler. Und wenn Sie das machen, dann können Sie quasi ohne die ganze Theorie dahinter verstanden zu haben, die wir hier natürlich erarbeiten als Mathematiker, aber wenn Sie diese Geschichte hier nehmen, die konvergiert tatsächlich gegen K plus Y und beachten Sie wie üblich, K plus Y Delta, das würde dann nicht gegen konvergieren. Das heißt, das ist nochmal ein schöner Höhepunkt der Vorlesung. Das, was man naiv genommen hätte, konvergiert nicht gegen die wahre Lösung. Dieser Ausdruck hier, der jetzt auch nicht wesentlich viel komplizierter ist in der Praxis, also auch hier haben Sie letztlich nur eine Matrix zu invertieren, der konvergiert tatsächlich gegen die wahre Lösung. Und auch hier könnte man sich wieder fragen, also es gilt natürlich nicht nur mit Alpha von Delta gleich Delta, sondern auch hier, wir hatten ja dieselbe Asymptotik, also auch hier klappt alles, jede Delta-Potenz zwischen 0 und 2, auch da könnte man sich wieder fragen, welche ist denn besonders gut, welche Potenz, und auch da kann man wieder Theorie betreiben, je nachdem, was die exakte Lösung ist, wie viel Glattheit die hat, anschaulich gesprochen, umso mehr Glattheit ich habe, umso schneller kann mein Regularisierungsparameter auch gegen 0 gehen. Nun, das ist also bis dahin ist das alles super. Die Frage ist, was machen wir, wenn wir das Delta gar nicht kennen? Also wir haben uns überlegt, wir könnten nicht nur das Delta benutzen, sondern wir könnten eigentlich auch das Y-Delta benutzen. Also im Moment haben wir ein konvergente a priori Regularisierungsverfahren. Das heißt, der Anwender muss uns nur das Delta sagen. Dann können wir ihm sagen, welchen Inversionsoperator er nehmen soll, nämlich diesen hier. Er muss die Messung noch nicht durchgeführt haben. Also wir können ihm schon sagen, was er nimmt für als Regularisierungsparameter, welches Alpha er nehmen soll, ohne dass er die Messung durchgeführt hat. Wenn er die Messung jetzt auch noch durchgeführt hat, wissen wir vielleicht noch mehr. Da können wir vielleicht noch mehr sagen. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn er uns das Delta gar nicht sagen müsste, weil das Delta typischerweise in der Praxis weiß der Ingenieur das nicht. Also wenn wir Glück haben, steht es auf seinem Messgerät drauf oder er macht viele Messungen und ermittelt es erstmal empirisch. Aber so ganz sicher ist er sich da meistens nicht. Also der Ingenieur hätte lieber ein Verfahren, bei dem er das Delta uns nicht sagen muss. Und das Problem ist aber, an der Stelle kommt dann wirklich das fundamentale Schlechtgestelltheit hin. Wir können nicht zaubern in der Mathematik. Das Problem ist fundamental schlecht gestellt. Die Inverse ist nun mal unstetig. Und ohne dass wir irgendwie eine Zusatzinformation mit ins Spiel bringen, können wir es nicht schaffen, stabil zu invertieren. Und diese Tatsache, dass es eben ohne, ja, dass wir nicht zaubern können, dass es ohne Zusatzinformation nicht geht, das ist das sogenannte Bakuschinski-Veto, nennt man das manchmal auch, Satz 320. Ja, man nennt es gerne also Satz von Bakuschinski oder man nennt es auch Bakuschinski-Veto im Sinne von, das geht nicht. Also, immer wenn jemand kommt und sagt, der hat dann ein Regularisierungsverfahren entwickelt und das braucht das Delta gar nicht und das funktioniert auch ohne, dass man das Delta kennt, dann wissen Sie, es gibt das Bakuschinski-Veto, das kann gar nicht funktionieren. Also Satz 320, Bakuschinski-Veto oder auch manchmal Lemma oder Satz von Bakuschinski. Angenommen, wir haben eine Regularisierung R Alpha. Muss nicht aus dem Filter kommen, muss einfach nur unserer Annahmen genügen, dass es beschränkte lineare Operatoren sind und die punktweise konvergieren gegen das K+. Dann existiert keine Parameterwahlstrategie, existiert keine Parameterwahlstrategie Alpha, die nur von den gemessenen Daten Y-Delta abhängt, also wo uns der Ingenieur nur sagt, das habe ich gemessen, das verwenden wir, aber er uns nicht explizit auch sagt, wie groß das Delta ist, sodass für alle wahren Lösungen Y im Definitionsbereich von K plus das gilt, ja, was wir eben gerne hätten, nämlich dass R Alpha, wir haben das Alpha zu dem, was der Ingenieur genommen hat, bestimmt R Alpha Y Delta mal Y Delta, dass das konvergiert gegen K plus Y, so wie wir es eigentlich gerne hätten. Ja, das ist also die gute Aussage aus dieser Vorlesung, es geht. Und die schlechte Aussage ist, es geht nur dadurch, dass wir, wenn wir den Datenfehler wirklich explizit kennen. Beweisen wir das noch? Angenommen doch. Also angenommen, irgendjemand kommt und findet eine so geniale Parameterwahlstrategie, die das Delta gar nicht braucht und es konvergiert aber trotzdem gegen die wahre Lösung. Also angenommen, doch. Das heißt, es gibt also so eine Parameterwahlstrategie, die diese Geschichte erfüllen würde. Dann gucken wir uns an den Operator. R, der geht von y nach x. Und was wir machen würden, wäre, ja, y war ja schon unsere exakte Lösung, also nennen wir das jetzt Eta, also das R kriegt ein Eta und macht daraus das, ja, was wir machen würden, wenn der Ingenieur dieses Eta gemessen hätte. Denn das, was hier steht, das hängt ja jetzt nur von den gemessenen Daten ab. Das heißt, das, was hier steht, das kann ich berechnen, einfach nur dadurch, dass ich die gemessenen Daten kenne. Also der Ingenieur gibt mir ein Eta und sagt, das sind die Daten, die ich gemessen habe. Was ist denn mein Urbild, was dazu gehört? Also er würde das Eta abbilden auf R Alpha Eta. Der wendet den Regularisierungsoperator drauf an. Und welches Alpha nimmt er? Nun, er nimmt das Alpha, was zu den Daten Eta gehört. Also er nimmt R Alpha von Eta angewendet auf Eta. Das ist, das kann man machen für jedes Y, weil die R-Alphas sind ja stetige lineare Operatoren auf ganz Y. Das Alpha ist definiert für alle Y-Delta, also ich habe da eine Parameterwahlstrategie. Das heißt, was hier rauskommt, ist ein wohldefiniertes Objekt in X. Das ist erstmal, so wie ich es hinschreibe, ist erstmal nicht klar, ob das ein linearer Operator ist. Weil das Eta geht ja nicht nur, das wirkt sich auch auf den Regularisierungsparameter auf. Also ich nehme nicht einen festen R-Alpha auf alle Etas, sondern ich nehme für manche Alphas, also das ist, wie wenn ich diese Geschichte hier nehmen würde, und manchmal für manche Y-Deltas nehme ich hier andere Alphas als für andere. Dann kann man sich überlegen, was hätte diese Abbildung für Eigenschaften. Nun, erstmal wissen wir, was macht das Ding, wenn Y aus dem Definitionsbereich von K plus wäre. Nun, wenn Y aus dem Definitionsbereich von K plus wäre, wir wissen, diese Geschichte hier muss gelten. Für jede Folge Y Delta. Also das, was ich hier geschrieben habe, das ist immer so ein bisschen kurzschreibweise. Also wenn ich sage, für alle Y gilt, dass das hier gegen konvergiert, dann bedeutet das ja immer ausgeschrieben, für jede Folge Y Delta in Y mit Y-Delta konvergiert gegen Y, Norm Y-Delta minus Y kleiner gleich Delta. Also das ist, so sind die Y-Deltas an der Stelle gemeint. Ja, das muss für jede Folge gelten. Dann muss es auch für die Folge gelten, wo ich sage, oh, ich habe gar keinen Messfehler gehabt. Ich habe einfach nur richtig gemessen. Also Y, 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 Y ist auch eine Folge Y-Delta, die gegen Y konvergiert und für die Y-Delta minus Y kleiner gleich Delta ist. Denn ich habe ja immer nur gesagt, Delta ist eine obere Schranke für den Messfehler. Also für alle Y hiergegen gilt mit Y-Delta Doppelpunkt gleich Y folgt mit dieser Wahl aus dieser Bedingung hier Stern, dass also, wenn ich hier Y einsetzen würde, müsste ich gegen K plus Y konvergieren. Das heißt, R Alpha, wenn ich hier immer nur Y einsetze und hier immer Y einsetze, diese Folge, die immer nur dieses Element hier wiederholt, die müsste konvergieren gegen K plus Y. Da die sich ja nicht ändert, muss das also gleich sein, K plus Y. Und das Ding haben wir hier oben gerade R genannt. Also RY müsste gleich K plus Y sein. Das heißt, dieser Operator, den wir hier definiert haben, also anschaulich gesprochen, wenn ich in der Lage bin, einfach nur aus der Messung den richtigen Regularisierungsparameter zu berechnen, könnte ich also zu jeder Messung mit dem richtigen Regularisierungsparameter das Urbild bestimmen. Wenn der Ingenieur mir aber schon die exakte Messung geben würde, dann müsste bei dem, was ich mache, auch schon auch das exakte Urbild rauskommen. Das heißt, auf den Ys, zu denen es ein exaktes Urbild gibt, auf denen K plus anwendbar ist, müsste mein Verfahren einfach die perfekte Lösung rausspucken. Ansonsten hätte ich keine Möglichkeit, gegen die exakte Lösung zu konvergieren. Ja, das heißt, auf dieser dichten Menge bin ich schon mal gleich dem K plus. Ja, außerdem folgt aber auch für jede Folge y Delta, die gegen y gilt, folgt aus Stern auch, dass er hier noch reingekästelt, dass R Alpha Y Delta müsste konvergieren gegen K plus Y. Naja, K plus Y haben wir gerade gesehen, ist ja gleich R Y. Also angenommen, wir haben hier irgendeine Folge von Messungen, die gegen das Y konvergieren. Dann müsste das, was ich rausbekomme, müsste gegen die wahre Lösung konvergieren. Also gegen das, was ich rausbekommen würde, wenn der Ingenieur mir gleich die wahren Daten gegeben hätte. Und das ist ja gerade R Y Delta. Das heißt, das, was ich mache mit meinen Y-Delta-Daten, müsste etwas sein, was mit Limes vertauscht. Das heißt, für jede Folge Y-Delta gegen Y wäre, wenn ich die R-Y-Deltas anwende, ist das, was da im Limes passiert, müsste gleich dem sein, wie wenn ich das R auf den Limes direkt angewendet hätte. Und das Ganze gilt für jedes Y. Das heißt aber, mein R ist stetig auf D von K+. Also mein R ist stetig auf der dichten Teilmenge dk plus, das liegt ja dicht in y. Naja, und das würde aber bedeuten, mein k plus wäre stetig auf seiner Definitionsmenge, und das ist es nicht. Also Widerspruch zu r gleich k plus. Das heißt, wenn man in der Lage wäre, eine Regularisierungsstrategie anzugeben, die die Zusatzinformation nicht braucht, dann wäre das Problem gar nicht schlecht gestellt gewesen. Also an der Stelle ist es tatsächlich dieses Verhindern von Zauberei. Wir können nicht einfach durch irgendwelche mathematischen Umformulierungen ein unstetiges Problem stetig machen. Also können wir, die Topologie ändern, was Stetigkeit bedeutet, aber damit hätten wir geschummelt, oder die Norm ändern, aber damit hätten wir geschummelt, weil der Fehler, den der Ingenieur macht, den macht er nun mal in irgendeiner Norm. Also wir können immer sagen, wir nehmen sowas wie eine triviale Topologie, da drin ist jede Abbildung stetig, aber die hat natürlich nichts zu tun mit dem Fehler, den der Anwender misst. Aber wenn wir in den Normen, die uns interessieren, die Normen, in denen das Problem schlecht gestellt ist, wenn wir da drin bleiben, dann können wir nicht durch irgendwelche mathematischen Umformulierungen ein unstetiges Problem auf einmal stetig machen, ein instabiles Problem auf einmal stabil machen. Unsere wahre Inverse hängt nun mal unstetig von den gemessenen Daten ab, an dem Problem kommen wir nicht dran vorbei. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, da doch was Stabiles draus zu machen, ist, Zusatzinformationen mit reinzubringen, die wahre Inverse nicht hat. Die wahre Inverse weiß nämlich nicht, wie viel Fehler gemacht wurde. Die wahre Inverse kriegt irgendeine Messung und die weiß nicht, ist das die exakte Messung, ist das furchtbar nah dran an der exakten Messung oder ist das vielleicht eine Messung mit ganz, ganz furchtbar viel Fehler. Nur dadurch, dass wir diese Zusatzinformationen mit reinbringen, was ist der Fehler, wie groß ist der Fehler, dadurch schaffen wir es tatsächlich, ein konvergentes Verfahren hinzukriegen. Und das ist tatsächlich in dem Sinne scharf. Wissen wir, wie groß der Fehler ist, haben wir ein konvergentes Regularisierungsverfahren. Wissen wir nicht, wie groß der Fehler ist, haben wir keine Chance auf ein konvergentes Regularisierungsverfahren. Ja, an der Stelle ist ein guter Zeitpunkt für 10 Minuten Pause und wir machen dann entsprechend um Viertel. Ja, also ich schulde Ihnen noch einen Beweis von Satz 3.18. Also machen wir das Ganze nochmal. Beweis von Satz 3.18. Ich habe gerade in der Pause nochmal drüber geschaut und also mein verzweifelter Versuch, da irgendwie Satz 3.3 mit zu benutzen, hat die Sache nicht nur falsch gemacht, sondern es geht tatsächlich noch einfacher und einfacher direkter. Also wir hätten das Ganze besser als Übungsaufgabe gestellt, weil wenn Sie das einfach direkt angesetzt hätten, dann hätten Sie es, glaube ich, einfach auch direkt richtig gemacht. Also wir haben unser R-Alpha von Y. Da wissen wir ja, R-Alpha von Y ist entsprechend die Summe n gleich 1 bis unendlich f Alpha von Sigma n Quadrat mal Sigma n un, y, und das gibt die Anteile in Richtung vn. Das heißt, wenn ich die Norm von R-Alpha abschätzen möchte, dann wäre der direkte Ansatz zu sagen, ich rechne die Norm von R-Alpha y aus und probiere das irgendwie abzuschätzen gegen eine Konstante mal Norm y. Also ich rechne Norm R-Alpha y aus und am einfachsten mache ich das, wenn ich das hier stehen habe, in so eine Summe von Orthonormalvektoren. Dann nehme ich mir Pythagoras, also die Summe von dem Ding zum Quadrat. Hatten wir ja ordentlich eingeführt gehabt, ist gerade die unendliche Summe der Entwicklungskoeffizienten quadratisch aufsummiert. Also dieses Ding wäre einfach die Summe n gleich 1 bis unendlich f alpha sigma n Quadrat mal sigma n mal u n y, das sind die Entwicklungskoeffizienten und all diese Dinge hier zum Quadrat wäre dann entsprechend die Norm von r alpha y. Ich möchte das Ganze gerne abschätzen gegen die Norm von y. Die Norm von y wäre, hätte gerade die Entwicklungskoeffizienten uny plus vielleicht noch irgendein Teil, der orthogonal steht, auf dem Bild von k abgeschlossen. Das heißt, ich lasse nur das Ding stehen und klammer alles, was vorne ist, schätze ich ab gegen sein Supremum. Also was hier steht, ist kleiner gleich dem Supremum f alpha sigma n Quadrat mal sigma n Quadrat. Und zwar das Supremum über alle n's genommen, n, also hier alle Singulärwerte reingepackt, ist auch vorne f alpha zum Quadrat. Das überlegen wir uns gleich, warum das existiert. Wir schätzen das weiter ab und dann sehen wir, wir kriegen das abgeschätzt durch Dinge, die alle beschränkt sind. Also es wird noch geheilt werden, dass das Supremum hier tatsächlich existiert. Ansonsten wäre es mit der üblichen Konvention unendlich, dann würde das kleine gleich auch stimmen. Mal der Summe un, y zum Quadrat, n gleich 1 bis unendlich. Und jetzt wissen wir, das, was hier hinten steht, ist kleiner gleich die Norm von y zum Quadrat. Das ist super. Und in dem, was vorne steht, würden wir von der Behauptung her gerne wiederfinden, das Supremum über die Wurzel, Wurzel kann weg, wegen dem, weil wir es eh das Quadrierte betrachten, über das Supremum von f alpha und das Supremum von lambda mal f alpha. Und das ist genau das, was hier vorne steht. Also wir schätzen das Supremum hier ab. Das Supremum von Produkt ist weniger als das Supremum der einzelnen Faktoren, jeweils bei den schlimmsten Faktor genommen. Also wir nehmen hier einmal das Supremum von, ich sortiere es Ihnen mal so rum um, Sigma n Quadrat f Alpha von Sigma n zum Quadrat und das nehmen und das Supremum f Alpha von Sigma n zum Quadrat. Und es ist zusammen, ist gerade dieses Supremum und Supremum vom Produkt ist kleiner gleich Produkt der Suprema der einzelnen Faktoren. Jeweils über n in n. Und das, was hier steht, ist kleiner gleich der Norm von y Quadrat. Und das Schöne ist jetzt bei einem, also das gilt erstmal für jedes einzelne Alpha, für jedes einzelne feste Alpha. Und das Schöne ist, für einen regularisierenden Filter ist der Term, der hier vorne steht, um den müssen wir uns gar nicht weiter beschäftigen, weil der ist für jedes, der ist gleichmäßig in Alpha beschränkt. Das war gerade die Definition vom regularisierenden Filter. Das heißt, das, was hier steht, ist also das Supremum, wenn ich das für ein festes Alpha mache, ist natürlich kleiner gleich, als wenn ich auch noch das nehme, was schlimmstenfalls über alle Alpha rauskommen würde, also wenn ich das Supremum auch noch über alle Alpha größer 0 mache. Und dieses Ding, was hier vorne steht, ist dann also gerade kleiner gleich, wenn noch eine Wurzel darüber wäre, dann wäre es gerade das C aus Satz 3,18 aus der Formulierung. Mit dem Quadrat ist es dann kleiner gleich C Quadrat. Und das andere Ding ist entsprechend das Supremum über ja, F Alpha Sigma n Quadrat über alle n in n mal die Norm von y zum Quadrat. Und das heißt also, die Norm von R Alpha wäre kleiner gleich diese Sache hier gewurzelt, das was dann vom Norm y steht, ist also kleiner gleich c mal das Supremum Wurzel f Alpha von Sigma n Quadrat über alle n in n. Also auf die Art und Weise folgt die Behauptung ganz trivialerweise oder ganz elementar, wir brauchen Satz 3,3. Also die Abschätzung von Satz 3,3 brauchen wir an der Stelle nicht, die verkompliziert die Sache nur. Also das heißt, unsere Abschätzung für A-Alpha stimmt tatsächlich. Das, was wir gerade hergeleitet haben für das Diskrepanzprinzip und für das Tichonow-Funktional, das stimmt tatsächlich. Also Diskrepanzprinzip kommt erst noch. Diese abgeschnittene Singulärwertzerlegung und Tichonow-Regularisierung, das stimmt. Wenn wir da einfach Alpha gleich Delta wählen, dann konvergieren die Dinge tatsächlich. Ja, und wir haben gesehen, Bakuschinski-Veto, ohne Delta geht es nicht. was machen die Ingenieure jetzt, wenn sie ihr Delta nicht kennen? Es ist durchaus nicht so, dass das, also die wissen das auch, auch die Ingenieure kennen natürlich das Bakuschinski-Veto und wissen, dass es im Prinzip nicht geht. Nichtsdestotrotz haben die oft den Fall, wo man das nicht kennt. Denken Sie daran, was wir gemacht haben bei der Bildentrauschung. Wir haben es zwar probiert mit dem Alpha auf Delta setzen, aber im Prinzip hätten wir das gar nicht gemusst. Wir hätten auch einfach sagen können, wir geben dem Anwender, zum Beispiel bei dieser Bildverbesserung, wir geben dem Rädchen mit und an diesem Rädchen kann er drehen und damit stellt er sich das Alpha ein und dann guckt er sich die Bilder an und sagt, stop when it looks good. Das heißt, er dreht sich an dem Alpha, guckt sich die Bilder an und sieht an dem Bild irgendwo, jetzt ist es gut geworden. Selbst wenn Sie das exakte Bild nicht kennen, erkennen Sie mit menschlichen Augen ein geschärftes Bild. Das heißt, in der Praxis ist es durchaus verbreitet, Regularisierungsverfahren auch dann anzuwenden, wenn Sie den Datenfehler nicht kennen und sich dann einfach anzugucken. Sie stellen sich den Regularisierungsparameter ein, immer mit zum Beispiel mit 10er Potenzen, gehen Sie mit dem Alpha höher und niedriger. Auch wenn Sie den Datenfehler nicht kennen, können Sie typischerweise sehen Sie dieses Verhalten, wo Sie zu viel regularisiert haben, wo Sie zu wenig regularisiert haben. Wenn Sie zurückdenken an diese Bildverbesserung, war zu wenig regularisieren, hieß, Sie haben dann ein ganz furchtbar oszillierendes Bild. Da haben Sie Pixel, scheint so zwischen Plus und Minus unendlich sich abzuwechseln. Also Sie haben nur noch Noise, den Sie sehen, nur noch diesen furchtbar verstärkten Datenfehler. Haben Sie zu viel regularisiert, ist, also zum Beispiel bei abgeschnittener Singulärwertzerlegung und Tichonoff-Regularisierung für Alpha gegen unendlich, geht Ihre Lösung einfach gegen Null. Weil Tichonoff bestraft Residuum-Term plus Alpha mal Größe von der Lösung, die rauskommt. Wenn das Alpha furchtbar groß ist, dann sorgt er dafür, dass eine furchtbar kleine Lösung rauskommt. Abgeschnittene Singulärwertzerlegung mit einem furchtbar großen Alpha sorgt dafür, dass Sie einfach gar keine Singulärwerte mehr nehmen. Dann haben Sie einfach die Nullsumme. Das heißt, es kommt einfach x gleich 0 raus für ein furchtbar großes Alpha. Das heißt, Ihr Bild ist einfach flach. Da ist einfach gar nichts mehr drin an Detail. Und irgendwo zwischen diesem, ich bin einfach konstant, komplett ohne Detail, und dem, ich habe nur noch Rauschen, haben Sie eine Stellschraube, die Sie drehen können und Sie sehen, Sie kommen aus diesem Nullbild, dann scheint irgendwie das richtige Bild zu entstehen, wird immer schärfer, immer schärfer. Und dann kommt so ein Effekt, der wirkt so wie so ein Überschärfen, weil man das so gewohnt ist von irgendwo irgendwelchen Bildbearbeitungen und Dinge, die man im Fernsehen oder auf dem Handy sieht. Also es gibt so ein Überschärfen, es wird sehr scharf und auf einmal fangen da so Oszillationen an, so ein Bildrauschen an, und wenn Sie dann noch weitergehen, dann wird dieses Bildrauschen einfach immer, 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 immer mehr. Und den Punkt dazwischen, den finden Sie typischerweise mit bloßem Auge. Ja, das klappt, wenn Sie ein Bild haben, was Sie sich angucken können, was etwas bedeutet für Sie. Also wenn das, was rauskommt, wirklich ein Bild ist, ist das prima. Wenn das, was rauskommt, irgendwie die Ableitung von einer eindimensionalen Funktion ist, dann können Sie da auch noch mit drauf gucken, irgendwo sehr viel mit Plausibilität sehen. Aber wenn das, was rauskommt, keine direkte anschauliche Bedeutung für Sie hat, dann ist es natürlich sehr schwer, durch dieses reine Anschauen das zu ermitteln. Und es gibt aber noch ein populäres Verfahren, was man dann trotzdem machen kann, also was genauso heuristisch ist wie dieses Draufschauen auf das Bild und was Sie aber auch dann anwenden können, wenn das, was rauskommt, keine anschauliche Bedeutung für Sie hat. Also Merkung 3.21, erstmal nochmal ganz klar wiederholt. Satz 3.20 sagt, Kenntnis des Datenfehlers ist unverzichtbar für ein konvergentes Regularisierungsverfahren. Ohne Zusatzinformation geht es nicht. Nur aus Y-Delta, ohne den Datenfehler, haben Sie keine Chance, etwas zu kriegen, was gegen die wahre Lösung konvergiert. Sie können aber in der Praxis es trotzdem probieren und es gibt trotzdem in der Praxis werden jedoch auch heuristisch wirklich in dem Sinne, wir haben nicht nur kein Konvergenzresultat, sondern wir können sogar beweisen, dass diese Methoden nicht funktionieren, aber sie funktionieren halt in der Praxis trotzdem ein kleines Stück weit, deswegen nimmt man sie, jedoch auch heuristische Parameterwahlstrategien ohne Kenntnis von Delta verwendet. Und was wollen Sie machen, wenn Sie das Delta nun mal nicht kennen? Und vor allen Dingen, wenn das, was rauskommt, jetzt nicht lebensentscheidend ist, also wenn bei Ihrer Handykamera das Bild, was rauskommt, ab und zu mal ein Schnappschuss nichts Vernünftiges bei rausgekommen ist, dann kann man damit leben. Das ist, wie man im Moment die künstliche Intelligenz verwendet. Wenn Sie mit der künstlichen Intelligenz in 80, 90% der Fälle das Richtige rauskommt und ich Alexa zu Hause sage, mach das Licht an, und in 80% der Fälle macht die das Licht an, dann ist das wunderbar und ich freue mich. Und die anderen 20% sage ich sie halt nochmal. Wenn Sie an medizinische Tomographie denken und Sie haben irgendwie 20% Leute, die Sie fehlerhaft behandeln, dann ist das was, wo 20% Fehlerrate überhaupt gar nicht vernünftig wäre. Und entsprechend wird das spannend bei den Autos, wann man die unter so eine Fehlerrate kriegt. Auf 0% wird man sie nicht kriegen, aber sie müssen die zumindest unter die Fehlerrate und deutlich unter die Fehlerrate von einem menschlichen Fahrer bringen. Dann wird das wahrscheinlich die Gesellschaft akzeptieren, dass so ein mit künstlicher Intelligenz fahrendes Auto auch tatsächlich auf den Straßen fahren darf. Ja, also heuristische Verfahren sind durchaus was man in der Praxis verwendet und was man zum Beispiel nimmt. Zum Beispiel, ich schreibe mal anschauen. Tatsächlich, wenn das, was rauskommt, ein Bild ist, nehmen Sie sich einen Mensch, oder wenn Sie an Bildverbesserungsprogramme denken, sowas wie GIMP oder Photoshop, da haben Sie eine ganze Menge Filter und ganze Menge Bildbearbeitungsmöglichkeiten, die Ihnen wirklich so eine Drehschraube mitgeben, und dann drehen Sie das Ganze ein, irgendwelche Schwellenwerte, die Sie bestimmen. Also das ist für Bildbearbeiter ist das was völlig Natürliches, an einem Parameter zu spielen, sich dann anzugucken, was rauskommt. Ich mache anschauen für verschiedene Alpha. Und ein Verfahren, was ohne Anschauen, also was Sie machen können, wenn Ihnen die Lösung X, wenn Sie die nicht visualisieren können, dann ist das andere, wahrscheinlich berühmteste Verfahren, das sogenannte L-Kurvenkriterium. Bei dem plottet man die Norm von x Alpha Delta, wobei x Alpha Delta gerade das ist, wenn Sie Ihr Regularisierungsverfahren anwenden auf das y Delta, was Sie gemessen haben. Und jetzt machen Sie verschiedene Regularisierungswerte, also verschiedene Alphas, verschiedene Parameterwerte für das Alpha und rechnen sich die zugehörigen x Alpha Deltas aus. Wenn das x Alpha Delta ein Bild kodiert, können Sie sich das direkt angucken. Wenn es kein Bild kodiert, dann können Sie sich immer noch die Norm angucken, wie groß ist denn die Norm von x Alpha Delta. Und dann plottet man das typischerweise als Funktion von der Norm von y Delta minus kx Alpha Delta. Ich mache Ihnen gleich ein Beispiel, wie das Ganze dann aussieht. Und man macht das typischerweise doppelt logarithmisch. Dann sind nämlich konstante Faktoren, werden im Logarithmus einfach plus irgendeine Konstante. Dann ist das noch weniger abhängig davon, wie man das Ganze normalisiert hat und welche Einheiten verwendet werden. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Also wir plotten uns die Norm von x Alpha Delta in Abhängigkeit von unserem Residuumsfehler y Delta minus kx Alpha Delta zum Quadrat. Und beachten Sie mal, dass also y Delta, Delta ist jetzt fest. Wir haben eine Messung gemacht, das ist unser y Delta. Wir wissen nicht, wie groß das Delta ist, aber wir haben dieses eine y Delta gemessen. Mit diesem einen y Delta haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit welchem Alpha wir regularisieren. Also wir nehmen nicht y Delta, wir nehmen auch nicht k plus y Delta, weil wir wissen, das taugt nichts. Wir nehmen Alpha y Delta, also wir nehmen k Stern k plus Alpha Identität hoch minus 1 mal k Stern. Machen das Ganze für verschiedene Alphas, und jetzt haben wir also verschiedene x Alpha Deltas zur Verfügung und fragen uns, welches geben wir denn jetzt den Anwender zurück zu seinen Messungen y Delta, die er gemacht hat. Gucken wir uns an, was würden die Extremfälle machen. Die Extremfälle wären erstmal, dass wir das Alpha ganz, 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 ganz furchtbar groß gewählt haben. Also Alpha gleich 7 Millionen, dann wäre das x-Alpha-Delta, was rausgekommen ist, also bei Tichonoff zum Beispiel, der abgeschnittene Singulärwertzerlegung, typischerweise einfach gleich 0. Also wir haben Alpha gleich unendlich, dann kriegen wir einfach 0 mit zurück. Bei Tichonoff diejenige Lösung, bei der uns nur interessiert, dass die Norm der Lösung nicht groß ist, bei der uns überhaupt nicht interessiert, wie gut wir zu den Daten passen, ist die Nulllösung. Abgeschnittene Singulärwertzerlegung, wo wir alles abgeschnitten haben, ist einfach 0. Das heißt, da kriegen wir x Alpha Delta gleich 0 raus, und x Alpha Delta gleich 0 hat eben entsprechend ein gewisses Residuum. Das passt eben so gut zu den gemessenen Daten, wie eben 0 zu den gemessenen Daten passt, also Norm von y Delta. Also hier ist irgendwo die Norm von y Delta, und für Alpha gegen unendlich gehen wir hier gegen. Also für ein größeres Alpha werden wir was Besseres, werden wir besser zu den gemessenen Daten passen, aber wir werden entsprechend auch eine größere Norm haben. Also wir werden uns hier, wenn das Ganze doppelt logarithmisch ist, dann gibt es ja hier nicht x Alpha Delta gleich 0, sondern hier auf der y-Achse haben wir 10 hoch 0, 10 hoch minus 1, 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 1000 und so weiter. Das heißt, wir nähern uns hier asymptotisch dieser Linie an für Alpha gegen unendlich. Hier sind wir bei Alpha gegen unendlich. Umgekehrt, was passiert für Alpha gegen 0? Für Alpha gegen 0, angenommen das Y-Delta wäre im Range von K oder zumindest also das Cage-Range von K wäre zumindest dicht, also wäre jetzt kein Anteil drin, der noch orthogonal ist auf dem Range von K, dann haben Sie typischerweise das so, dass für Alpha gegen 0 nähern Sie sich der exakten Inverse an und die exakte Inverse wäre ja gerade das, was perfekt zu den gemessenen Daten passen würde. Das heißt, Y-Delta minus Kx-Alpha-Delta wäre für ganz, ganz furchtbar kleine Alphas, wäre gleich 0. Also hier irgendwo, hier gibt es natürlich auch keine Null, hier gibt es irgendwie 10 hoch minus 10.000, 10 hoch minus 10, 100.000 und so weiter. Also wir nähern uns hier mit Alpha gegen 0. Und was macht das x-Alpha-Delta? Naja, für Alpha gegen 0 haben wir gesehen, unsere Rekonstruktion für Alpha gegen 0, die geht normmäßig immer gegen unendlich. Das heißt, das Ding geht gegen plus unendlich, wenn Sie hier links, wenn Sie auf der x-Achse gegen 0 gehen. Also hier müssen Sie, hier sind Sie für Alpha gegen 0. Und dann ist die Überlegung, dass man sich das Bild anguckt, wie viel Regularität verliere ich, wenn ich besser zu meinen gemessenen Daten passe. So können Sie das interpretieren. Für Alpha gegen 0 passen Sie perfekt zu den gemessenen Daten, umso weiter links Sie liegen, umso besser passt Ihr X, was Sie rausbekommen haben, zu den gemessenen Daten. Aber gleichzeitig wird es immer irregulärer, das heißt, wird von der Norm her immer größer. Auf der anderen Seite können Sie sagen, mein x-Alpha-Delta, das soll nicht zu groß werden, aber dann passt das auch nicht mehr so gut zu den gemessenen Daten. Und was man oft beobachtet ist, und so schön wie ich es jetzt einmale, sehe es in der Praxis nie, ist, dass Sie hier so einen gewissen Bereich haben. Das heißt, Sie haben hier so einen gewissen Übergangsbereich, und den interpretiert man jetzt so, dass man, starten wir vielleicht hier, also wir passen noch gar nicht zu den gemessenen Daten, haben dafür aber auch ganz viel Regularität. Jetzt passen wir ein bisschen besser zu den gemessenen Daten und das kostet uns ein bisschen Regularität. Das bringt uns dann auf einmal ein bisschen Regularität aufzugeben, ein bisschen die Norm zu erhöhen, ein bisschen größere Norm, mit einer etwas größeren Norm von x zu leben, sorgt dafür, dass wir viel, 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 viel besser zu den gemessenen Daten passen. Und irgendwann kommt der Punkt, dann schwingt die Sache um. Wenn wir jetzt noch besser zu den gemessenen Daten passen, dann geht das nur auf Kosten davon, dass unser Vektor irgendwelche ganz furchtbar hohen Anteile reinbekommt, also die Norm von dem Vektor ganz, ganz furchtbar groß wird. Und man sagt das auch ab dem Moment beginnt, also die Anwender nennen das auch ab dem Moment sowas wie Overfitting. Also bis zu einem gewissen Punkt ist es gut, den gemessenen Daten zu entsprechen. Und wenn man probiert, die letzten Kommastellen von den gemessenen Daten auch noch, da auch noch dazu zu passen, dann geht das nur auf Kosten von der Norm von x, dass wir da ganz, ganz große Dinge reinkriegen. Also in dem Moment fängt das an, dass wir probieren, den Noise in unserer Messung, das ist natürlich alles heuristisch ausgedrückt, den Noise in unserer Messung zu fitten, weil die letzten Kommastellen, die hängen eigentlich nur noch vom Noise ab. Und wenn ich probiere, die auch noch zu berücksichtigen, zum Beispiel meinen Bildverbesserungsalgorithmus, dann brauche ich in dem einen Pixel plus 10.000, im nächsten minus 10.000, damit durch das Verwaschen genau das rausgekommen ist, was bei dem Noise rausgekommen ist. Und da sagt man in dem Bild, das beginnt ungefähr hier. Dieser Übergang, also an dem Moment hier, bringt es mir nicht mehr viel. Also an dem Moment ist ein noch besser zu den Daten zu passen, würde extrem auf Kosten der Regularität gehen. Also wir machen diesen Plot und nehmen hier diesen linken Eckpunkt. Wird als optimales Alpha oder optimales X-Alpha-Delta gewählt. Also wir machen das für ein paar Lösungen und gucken uns den Punkt an. Können Sie probieren, auch computergesteuert zu machen? Gibt es Implementierungen für, wo Sie zum Beispiel sagen, hier ist die Linkskrümmung am größten, der Punkt mit der größten Linkskrümmung zum Beispiel in diesem Bild, den nehmen Sie. Es kann nicht funktionieren, weil Bakuschinski-Veto sagt uns, es geht nicht. Also es kann nicht sein, dass dieses Kriterium funktioniert und uns ein konvergentes Regularisierungsverfahren liefert. Es ist was in der Praxis aber in manchen Anwendungen gut funktioniert. Sie haben manche Anwendungen, da kommt wirklich so eine theorieschöne L-Kurve raus. Sie haben aber auch Anwendungen, da scheint Ihnen das Bild einfach so zu gehen. Da haben Sie fast gar keine Krümmung. Oder Sie haben Anwendungen, wo das nochmal untereinander ein bisschen zappelt. Also Sie haben, das ist eine Sache, die kann man probieren in der Praxis. Wenn Sie sonst nichts haben, ist das tatsächlich was, um irgendwie einen halbwegs vernünftigen Punkt auszuwählen. Aber wie gesagt, rigoros funktionieren in dem Sinne, dass für Delta gegen 0 das gegen die wahre Lösung konvergiert, kann das Ganze nicht, weil es das Delta nicht benutzt. Ja, und dieses Kriterium nennt man genau L-Kurvenkriterium aus dem offensichtlichen Grund, dass man hier so ein L drin sieht und dann nimmt man den Eckpunkt linken, den linken Eckpunkt, das ist gerade dieser Eckpunkt von dem L, den wir da haben. Ja, also das ist eine Möglichkeit, so können wir es machen, wenn wir das Delta kennen, können wir wirklich ganz rigoros regularisieren, haben wirklich konvergentes Regularisierungsverfahren gegen die wahre Lösung. Wenn wir das Delta nicht kennen, können wir es nicht machen, können aber zumindest heuristisch noch probieren, doch noch irgendwas Vernünftiges rauszubekommen. Im Prinzip ist noch eine große Frage übrig, nämlich was ist mit dem Y-Delta der Messung? Wir haben ja eingeführt, Parameterwahlstrategien können a priori sein, sie könnten aber auch a posteriori sein. Also das Y-Delta liegt ja nahe, wenn ich die Messung gemacht habe. Vielleicht kann ich die ja auch noch verwenden. Und das ist das Letzte, was ich noch rigoros mit Ihnen machen möchte in der Vorlesung. Mal gucken, wie lange wir brauchen, mache ich danach mit Ihnen noch irgendwie so einen kleinen heuristischen Ausflug, zumindest in die iterativen Verfahren, wie man es da noch schneller implementieren kann. Das Letzte, was ich mit Ihnen machen möchte, ist noch ein Verfahren, was auch sehr, sehr oft, also was quasi das neben dem L-Kurvenkriterium, was die Ingenieure gerne nehmen, wenn sie das Delta nicht kennen, gibt es noch ein Verfahren, ein Prinzip, was die Ingenieure extrem gern anwenden, wenn sie das Delta kennen. Und das ist das sogenannte Diskrepanzprinzip, Abschnitt 3.4, das Diskrepanzprinzip. Und ich möchte Ihnen das hier nur vorstellen für das Tichonow-Verfahren. Man kann das Ganze allgemeiner aufziehen für alle gefilterten Verfahren, aber da braucht man einfach noch ein bisschen mehr an Theorie und an technischen Rechnereien, für die uns in den letzten paar Wochen der Vorlesung die Zeit fehlt. Das Diskrepanzprinzip soll das heißen. Das Verfahren geht auch allgemeiner, auch für nichtlineare Probleme. Es ist ein sehr, sehr allgemeines und vor allem ein sehr, sehr anschauliches, intuitives Prinzip. Wir betrachten das Ganze für den Spezialfall, dass unser K, was wir betrachten, dichtes Bild haben. Das ist was wir so mehr oder weniger OBDA annehmen können. Also wenn es einen Teil gibt in Y, also einen Teil gibt in den Messungen, der wirklich orthogonal steht auf dem, was überhaupt rauskommen kann bei unserem Experiment, dann kann man den typischerweise wegprojizieren und wir nehmen an, dass die Messung, die wir haben, der überhaupt nun gar nicht, der auch nicht annäherbar ist durch das, was rauskommen kann im Experiment, dass der einfach komplett schon weggenommen ist. Also wir nehmen an, diesen Abschnitt habe K stets dichtes Bild. Das heißt, Abschluss von K, vom Bild von K, ist der ganze Raum Y. Alles andere wäre schon rausprojiziert und betrachten wir gar nicht mehr als Teil unseres Zielraums. Und wir betrachten nur die Tichonow-Regularisierung, also R Alpha Y ist K Stern K plus Alpha I hoch minus 1 K Stern. Wir wissen schon, wir haben schon eine Möglichkeit, wie wir das Alpha wählen können, nämlich einfach Alpha gleich Delta zu wählen. Diese Möglichkeit, mit dem einfach nur Alpha gleich Delta zu wählen, die hat noch eine gewisse Unschlüssigkeit mit drin, denn wir müssten gar nicht Alpha gleich Delta nehmen, als ich vorhin das Beispiel angeschrieben habe. Wir hätten auch zweimal Delta nehmen können. Alpha gleich 2 Delta, dann hätten Sie auch das irgendwo Delta durch Wurzel Alpha. Wenn da unten Wurzel 2 Delta steht, konvergiert das auch gegen 0. Oder Sie könnten 100.000 Delta nehmen oder Sie könnten Delta 100.000stel nehmen. All das würde auch asymptotisch richtig funktionieren. Also Sie brauchen nur, dass Alpha sich asymptotisch wie Delta verhält oder genauer wie Delta hoch irgendeine Potenz zwischen 0 und 2 verhält, dann würde es funktionieren. Und das ist natürlich für den Ingenieur ein Stück weit unbefriedigend, wenn Sie ihm sagen, nimm Alpha gleich Delta, ist das in Ordnung. Wenn er sagt, warum nehme ich nicht Alpha gleich 10 Delta oder Alpha gleich 100 Delta, dann haben Sie da eine gewisse Willkür drin. Und der Ingenieur, der die eine Messung gemacht hat mit dem einen Delta, für den macht das natürlich einen Riesenunterschied. Nimmt er jetzt das Alpha, was genau gleich Delta ist, oder nimmt er Alpha gleich 7 Millionen Delta? Asymptotisch mag da bei beiden das Gleiche rauskommen, aber an der Stelle macht es erstmal einen großen Unterschied. Also es wäre schön, wenn wir ein Kriterium hätten, was nicht diese diese Willkürkonstante noch mit drin hat und was auch wirklich für ein festes Delta noch irgendwie ein vernünftiges Kriterium erfüllt. Dafür überlegen wir uns nochmal anschaulich, eigentlich genauso wie im Eldkurvenbild, was das denn bedeutet, das Alpha zu wählen. Also angenommen, wir haben unser Y-Delta gemessen mit irgendeinem Messfehler Delta größer 0 und Y-Delta minus Y sei also wie üblich kleiner gleich Delta. Dann wissen wir, denken Sie an die Motivation der Tichonoff-Regularisierung. Die Tichonoff-Regularisierung war ja gerade, dass X-Alpha-Delta, also R-Alpha, X-Alpha-Delta gleich R-Alpha-Y-Delta ist bei der Tichonoff-Regularisierung ja gerade der Minimierer von diesem Tichonoff-Funktional gewesen, kx minus y Delta zum Quadrat plus Alpha Norm x zum Quadrat. Das heißt, unser Alpha, was wir da drin haben, das können wir interpretieren auf diese Filterart und Weise. Das Alpha steuert uns, wie nah wir schon an dieser wahren Funktion 1 durch Lambda dran sind, die wir approximieren wollen. Wir können es aber auch so interpretieren, dass wir eigentlich gut zu den gemessenen Daten passen wollen, aber gleichzeitig unsere Norm x, unsere Norm von der Lösung nicht zu groß sein soll. Und das Alpha uns steuert, denken Sie an dieses alberne Kakerlaken- und Hotelpreisbeispiel, das Alpha steuert uns, wie wichtig ist es mir, zu den gemessenen Daten zu passen, versus wie wichtig ist es mir, dass die Norm von x nicht zu groß wird. Eigentlich wollen wir, dass beides klein wird, also es soll gut zu den gemessenen Daten passen und x soll normmäßig nicht zu groß sein, aber zwei Ziele gleichzeitig können Sie nicht erreichen. Es gibt viele Möglichkeiten, was Sie da als optimal ansehen könnten. Sie sind da, das Ganze wird erst dann ein eindeutig lösbares Problem, wenn Sie sagen, welche Kombination aus beiden Zielen nehmen Sie denn. Und dann zum Beispiel nehmen wir Quadratsummen von beiden Zielen. Dadurch bekam das R-Alpha dann diese einfache Gestalt hier aus den normalen Gleichungen. Und dann können Sie noch einen Parameter mit reinpacken. Alpha gleich 0 heißt, es ist nur wichtig, zu den gemessenen Daten zu passen. Alpha gleich furchtbar groß heißt, es ist nur wichtig, dass das x nicht groß wird. Also das heißt, das Alpha steuert, wie gut x-Alpha-Delta zu den gemessenen Daten passt. Auf Kosten der Regularität. Dabei klar, umso kleiner das Alpha ist, also aus diesem Minimierungsprinzip wird klar, wenn Sie ein kleineres Alpha wählen, dann heißt das, die Norm von x wird weniger wichtig und das linke Ding wird wichtiger. Das heißt, beim Minimierer wird diese Dinge für ein kleineres Alpha, wird dieser Ausdruck hier kleiner werden. Also wenn Sie sagen, dass der vordere Summand, der ist mir wichtiger, dass der minimiert wird, dann wird entsprechend beim Optimum ein kleinerer vorderer Summand rauskommen. Also umso kleiner Alpha, umso kleiner das Residuum kx minus y Delta an dem Minimierer x Alpha Delta. Ja, und im Extremfall Alpha gegen 0 ist das x Alpha Delta einfach so bestimmt, dass Sie hier perfekt zu y Delta passen. Also im Extremfall Alpha gleich 0 hätten Sie hier gerade die Mohr-Penrose-Inverse von y Delta genommen. Dann haben Sie das Ding, was perfekt zu den gemessenen Daten passt, aber was eben unter Umständen normmäßig ganz, 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 ganz furchtbar groß ist und furchtbar doll rum oszilliert. Und das ist was, womit, das ist ein Vorstand, mit dem der Ingenieur viel anfangen kann. Und wenn Sie den Ingenieur fragen, wie gut, also insbesondere wenn er seinen Fehler kennt, und Sie fragen ihn, wie gut soll denn die Lösung zu den gemessenen Daten passen? Also er sagt Ihnen, lösen Sie das Problem. Dann sagen Sie, naja, das Problem exakt zu lösen, das ist blöd, weil dann ist die exakte Lösung, die nähert dann auch den gemessenen Noise mit an, die ist dann geoverfitted. Das heißt, da kommen ganz furchtbar unrealistische Werte dann bei raus. Und dann fragen Sie ihn, wie gut soll ich denn zu meinen gemessenen Daten passen? Und dann sagt er Ihnen, naja, meine gemessenen Daten, die haben einen Messfehler von 1% drauf. Also wäre es Quatsch, wenn man besser zu den gemessenen Daten passt als 1%. Weil meine Daten, die ich gemessen habe, wenn das Y-Delta, wenn ich dem nur trauen kann bis zur dritten Kommastelle, dann wäre es Quatsch, die vierte, fünfte, sechste Kommastelle auch noch anzufitten, weil die vierte, fünfte, sechste Kommastelle, die ich dann gefittet habe, da stehen sowieso Werte drin, denen ich nicht vertraue. Das heißt, das ist ein ganz konstruktives Kriterium und das ist gerade das, was man das Diskrepanzprinzip nennt. Wir wählen uns das Alpha so, dass die Güte von unserem Data-Fitting-Term, dass die gerade in der Größenordnung liegt von unserem Messfehler. Also wir wählen uns das Alpha so, für Alpha gegen 0 geht der Term hier gegen 0, für Alpha gegen unendlich geht das hier gegen Norm Y Delta und wir machen das Alpha so klein wie möglich, also wir passen so gut wie möglich zu den gemessenen Daten, aber nicht besser, als wir den Daten überhaupt trauen. Also ein natürlicher Ansatz. Formulieren wir es negativ. Sinnlos. Norm Kx Alpha Delta minus Y Delta kleiner als Delta erzielen zu wollen. Da ja y Delta minus y kleiner gleich Delta ist. Also wir müssen annehmen, dass das Delta gerade unser neues ist. Delta gleich 10 hoch minus 2 heißt, der zweiten Kommastelle trauen wir eh nicht. Also warum sollten wir sie noch fitten wollen? Ja, und das ist gerade das sogenannte Diskrepanzprinzip von Morozov. Das sagt, wir wählen uns das Alpha so, dass wenn wir mit diesem Alpha uns angucken, was würde denn die Messung im Computer, was wäre denn die Vorhersage im Computer, das so gut zu den gemessenen Daten passen würde. Also denken wir an die Computertomographie. Sie haben gemessene Daten, Sie haben Röntgenstrahlen durch einen Patienten hindurch geschickt und haben geguckt, wie viel, was kommt da raus und wie viel sind die Röntgenstrahlen abgeschwächt worden. Jetzt können Sie sagen, wir nehmen uns dasjenige Bild vom Patienten, weil wir sagen, der Patient sieht im Inneren genau so aus, dass, wenn er so aussieht, genau diese Messwerte rausgekommen wären bei den Röntgenstrahlen. Dann haben Sie aber geoverfittet, weil dann haben Sie die auch den Noise noch mit simuliert und mit gefittet. Oder aber Sie sagen, naja, ich nehme ja, der Patient muss nur so gut zu den gemessenen Daten passen, also das, was ich als Bild im Computer habe, das muss nur so gut zu den gemessenen Daten passen, dass das hier ungefähr in der Größenordnung von unserem Messfehler liegt. Und der Einfachheit halber machen wir das hier mit gleich Delta. Es gibt manchmal, nimmt man auch irgendwie kleiner gleich eine kleine Konstante mal Delta oder eine kleine Konstante über 1 mal Delta. Wir machen hier in der Vorlesung der Einfachheit halber. Gucken wir uns das erstmal an mit gleich Delta. Ja, und was ist dann also in das Alpha eingeflossen? Damit ich das machen kann, muss ich das Delta natürlich kennen. Also mein Alpha ist nicht, wir widersprechen an der Stelle, widersprechen wir nicht Bakuschinski, weil das Delta muss dafür bekannt sein, um das machen zu können. Das heißt, wir haben zumindest eine Chance, dass es funktioniert. Und wir brauchen aber noch mehr. Wir müssen die Messung auch gemacht haben, das Y-Delta. Denn wir müssen das jetzt für verschiedene X-Alphas, müssen wir das X-Alpha-Delta ausrechnen, müssen das jeweils vergleichen, wie groß wäre dann das Residuum und dann dasjenige Alpha nehmen. Das heißt, wir brauchen auch das Y-Delta. Das heißt, das wäre tatsächlich ein a posteriori Parameterwahlstrategie. Um mein Alpha zu kennen, muss ich den Patienten auch durchgemessen haben und ich muss nicht nur wissen, wie genau mein Apparat misst. XA, das Alpha hier hängt ab von Y Delta, Komma Delta. Und beachten Sie an der Stelle, damit das Ganze funktioniert, brauchen Sie gerade, dass das K dichtes Bild hat. Denn wenn K nicht dichtes Bild hat, dann könnte es ja sein, dass hier ein Y-Delta was drin ist, was Sie gar nicht durch K erreichen können. Das heißt, wenn das Y-Delta etwas ist, was durch K erreicht werden kann, dann können Sie diesen Anteil beliebig genau fitten. Aber wenn Sie dann noch etwas haben, was orthogonal auf dem Range von K steht, dann bleibt das hier drin immer stehen in der Norm. Dann hat das zum Beispiel, wenn Sie hier einen Abstand haben von 10, also y-Delta ist irgendwas, was Sie durch k erreichen können, plus einen orthogonalen Vektor der Länge 10, dann ist die Norm hiervon immer mindestens 10 und dann können Sie das nicht auf einen kleinen Datenfehler Delta runterbringen. Also so ein Alpha existiert, oder Existenz von Alpha ist nur dann garantiert, wenn Range von k dicht in y liegt, weil sonst kommen sie gar nicht bis auf den Datenfehler oder unter Umständen gar nicht bis auf den Datenfehler dran an ihre gemessenen Daten. Und wenn sie das haben, dann klappt, dann ist das aber tatsächlich so und wir werden tatsächlich zeigen, dann in der nächsten, dann in der nächsten Woche noch, wir werden zeigen, dass auch diese Geschichte, die die Ingenieure sehr natürlich finden, wir fitten einfach nur so genau unsere Daten, wie wir unseren Daten eben trauen. Das ist tatsächlich was, was auch konvergiert. Also wir werden zeigen, dass x Alpha y Delta, Delta mit dieser Strategie, diese Geschichte hier, das konvergiert tatsächlich auch gegen k plus y. Also das Diskrepanzprinzip ist, wenn Sie so wollen, mit dem Mittel, mit dem, was wir in der Vorlesung gezeigt haben, genauso gut, wie wenn Sie einfach Alpha gleich Delta wählen würden. An der Stelle haben wir so eine kleine Lücke, wenn ich Ihnen zeige, also ich werde Ihnen in der Vorlesung nur zeigen, das Diskrepanzprinzip ist genauso gut, wie wenn Sie Alpha gleich Delta wählen. Dann können Sie sich natürlich fragen, warum mache ich es mir so kompliziert, wenn Alpha gleich Delta auch schon konvergiert, warum nehme ich dann das hier? Und es gibt zwei große Gründe. Es gibt den praktischen Grund, das ist was, was sich der Ingenieur vorstellen kann. Das ist ein großer Grund, ein gewichtiger Grund in der Praxis, wenn Sie eine Vorstellung dazu haben, eine Intuition, das, warum das sinnvoll ist, diese Parameterwahlstrategie zu nehmen. Dann nehmen Sie lieber die Parameterwahlstrategie, wo sich jedem sofort erschließt, dass die sinnvoll ist, als eine, die mathematisch eben auch funktioniert. Es gibt noch ein paar mehr Gründe. Aber es gibt den Grund, diese Geschichte hier ist erstmal unabhängig von Konstanten. Also an der Stelle haben Sie keine Asymptotik mit drin, sondern wenn Sie das machen, muss man sich natürlich noch überlegen, wie findet man denn das Alpha, sodass das hier erfüllt ist. Aber das zumindest anschaulich Handwaving, werden Sie mir glauben, dass man das irgendwie hinkriegt. Wir werden es noch beweisen müssen, aber einfach aus dieser Definition des Minimierungsproblems wird klar sein, ein immer kleineres Alpha sorgt dafür, dass dieser Term hier immer kleiner wird. Also wenn Sie in dem albernen Kakerlaken-Beispiel bleiben, wenn ich irgendwie sage, ich probiere zu minimieren den Preis des Hotelszimmers plus eine Konstante mal Anzahl der Kakerlaken und ich gewichte die Anzahl der Kakerlaken höher, dann wird etwas rauskommen, was wo weniger Kakerlaken sind, aber was teurer ist, wenn ich die Anzahl der Kakerlaken weniger stark gewichte, dann gewichte ich den Preis mehr, dann wird etwas rauskommen, was weniger kostet, aber entsprechend mehr Kakerlaken hat. Also es wird einfach zu zeigen sein aus diesem Minimierungsproblem, dass dieser Term hier, dass der Minimierer, dieser Residuumsterm hier für Alpha gegen 0, also für Alpha monoton fallend, auch selber monoton fallend ist. Das heißt, das, was hier steht, ist eine monotone Funktion in Alpha. Das heißt, für Alpha ungefähr gleich 0 sind Sie hier ungefähr gleich 0. Für Alpha ungefähr unendlich sind Sie hier bei Norm Y Delta. Und dann machen Sie sowas wie Intervallhalbierungsverfahren und finden damit das Alpha, sodass Sie gerade gleich dem Delta sind. Also es ist ein lösbares Problem, wenn auch mit einem gewissen Aufwand. Und was rauskommt, ist ein Eck Alpha. Also Sie haben keine Asymptote, keines soll sich verhalten wie Wurzel Delta, keines könnte sich aber auch verhalten wie Wurzel Delta hoch 3 oder solche Geschichten, sondern Sie kriegen ein ganz klares Alpha raus mit einem Kriterium, was ein Ingenieur versteht. Und etwas, was wir in der Vorlesung leider nicht mehr machen werden, Sie lösen damit auch die Konvergenzgeschwindigkeitsfrage. Man kann sich jetzt noch überlegen, wie schnell konvergiert die Sache. Also wenn das Delta gegen 0 konvergiert, haben wir bisher gesehen, wir konvergieren gegen die wahre Lösung. Aber natürlich möchten wir ja auch noch möglichst schnell gegen die wahre Lösung konvergieren. Und dann kann man sich überlegen, was ist überhaupt eine Konvergenzgeschwindigkeit, eine vernünftige an der Stelle? Und dann kriegt man raus, bei diesen A-Priori-Verfahren, kriegt man eine schnelle Konvergenzgeschwindigkeit raus, aber nur dann, wenn man weiß, wie glatt die wahre Lösung ist. Also wenn ich weiß, wie glatt die wahre Lösung ist, dann weiß ich, ob ich Alpha gleich Delta hoch 1 nehme oder Alpha gleich Delta hoch irgendeine andere Konstante zwischen 0 und 2. Und die weiß man typischerweise nicht, diese Glattheit der wahren Lösung. Und beim Diskrepanzprinzip konvergieren Sie immer optimal schnell, auch wenn Sie nicht wissen, wie glatt Ihre wahre Lösung ist. Das heißt, da ist auch tatsächlich noch ein großer theoretischer Vorteil des Diskrepanzprinzips, den ich Ihnen aber leider in der Vorlesung nicht mehr zeigen werde. Was wir noch machen werden, ist aber zu zeigen, dass es überhaupt funktioniert. Das heißt, dass es mindestens so gut ist wie diese A-Priori-Wahl Alpha gleich Delta. Und Sie werden zumindest in der letzten Übung das auch nochmal vergleichen. Und auch praktisch sieht man das typischerweise, dass das Diskrepanzprinzip tatsächlich besser zu funktionieren scheint als diese naive Wahl Alpha gleich Delta. Das dann alles noch nächste Woche und ich danke Ihnen fürs Zuhören.